Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Guten Morgen, City Church. Ein junger Pastor hält seine erste Predigt in der Gemeinde und der Vorsitzende des Kirchenvorstands warnt ihn: Nach der Predigt wird die graue Eminenz dieser Gemeinde, Herr Schneider, kommen und er wird Ihnen einen Kommentar geben. Und was er sagt, stimmt immer. Nach der Predigt steht der Pfarrer am Ausgang und Herr Schneider kommt und er fragt den Herrn Schneider: Na, wie fanden Sie denn meine erste Predigt? Und Herr Schneider antwortet: Der Herr sei uns gnädig. Der junge Pastor erschrak etwas, bereitet sich für den nächsten Sonntag besonders gründlich vor, betet wie ein Weltmeister und predigt, als ginge es um sein Leben. Dann steht er wieder etwas zitternd am Ausgang und fragt den Herrn Schneider: Na, wie fanden Sie denn diese Predigt? Und der Herr Schneider antwortet: Der Herr hat Gnade gegeben. Und für den nächsten Sonntag bereitet sich der junge Pastor nochmal vor und reflektiert die ersten beiden Predigt, aktualisiert, fokussiert und hält leidenschaftlich die dritte Predigt. Und dann fragt der Herr Pfarrer wieder den Herrn Schneider am Ausgang: Na, wie fanden Sie meine Predigt? Und der Herr Schneider antwortet: Gottes Gnade war nicht vergeblich gewesen. Okay, ich dachte, ihr lacht jetzt. Also ich fand das ganz witzig. Nachdem euer Pastor Christoph Schmitterer euch wahrscheinlich schon fast alles über Gnade gesagt hat, möchte ich heute noch einen anderen Akzent setzen. In der folgenden Predigt möchte ich kurz auf das Wesen der Gnade, über die Schiene der Erfahrung, das Vorstellen einer biblischen Person und auch einer theologischen Reflexion mich dem Ganzen nähern. Ich möchte Herz und Verstand berühren, damit die Predigt uns nicht nur informiert, sondern uns ins Bild Christi transformiert. Und deshalb Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. In vielen Ländern dieser Welt wird mit großem Erfolg ein Musical mit dem Namen Les Miserables, die Elenden, aufgeführt. Das Musical geht auf den Roman von Victor Hugo, die Elenden, zurück und ist einfach ein faszinierender Roman. Ein Sozialroman des 19. Jahrhunderts. In diesem Musical wird die Geschichte eines Mannes namens Jean Valjean erzählt, der ein Laib Brot für die hungernden Kinder seiner Schwester stiehlt, erwischt wird und zu 15 Jahren Galeere wegen Fluchtversuchs nochmal verurteilt wird. Nach 19 Jahren kommt er wieder frei. Er ist voller Misstrauen und Verbitterung und sucht jetzt eine Arbeit. Aber weil in seinen Papieren Stempel Galeerensträfling steht, wird er überall abgewiesen. Und als er keine Hoffnung mehr hat, geht er zu einem letzten Platz, nämlich zum Haus des Bischofs. Der nimmt ihn auf, gibt ihm zu essen, einen Platz zum Schlafen. Der einzige Besitz dieses Bischofs ist ein sechsteiliges Silberbesteck, das immer aufgelegt wird, wenn Gäste bewirtet werden. Und Jean Valjean erkennt natürlich, dass es Silber ist, stiehlt das Besteck und verschwindet. Am nächsten Tag bekommt der Bischof Besuch von der Polizei. Jean Valjean ist bei der Kontrolle aufgefallen, das Silber wurde bei ihm entdeckt. Und der Polizeibeamte fragt den Bischof: Dieser Mann behauptet, sie hätten ihm das Silber geschenkt. Und der Bischof schaut die Polizisten an und sagt: Das ist völlig richtig, aber er hat noch die silbernen Löffel vergessen. Hier, nehmen Sie noch die silbernen Löffel. Die gehören mit dazu. Das ist Gnade. Weil Jeans Verbitterung, weil Jeans falsche Entscheidung wird durch einen großzügigen Akt von Gnade geheilt. Und durch die Erfahrung von Gnade wird er ein gnädiger Mann. Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der in der Bibel genannt, aber doch unbekannt geblieben ist. Sein Ursprungsname ist Josef, aber keiner kennt ihn damit. Aber sein Ehrenname, Barnabas, ist manchen bekannt. Der Abt Alexander Monachus beschreibt im 6. Jahrhundert in einer Hagiographie ihn mit folgenden Worten: Alle aber verehrten ihn wegen seiner göttlichen Gnade, die sein Gesicht umgab. Denn sein Antlitz war das eines Engels, die Gestalt asketisch. Die Augenbrauen waren zusammengewachsen und er hatte hellstrahlende Augen, die nicht grimmig blickten, sondern sich fromm nach unten neigten. Der Mund war ehrwürdig, die Lippen wohlklingend, die Süße des Honigs ließen sie herabträufeln. Der Gang war ruhig und gehalten, frei von eitler Ruhmsucht und überhaupt war er durch und durch ein reiner Pfeiler Christi, der Apostel Barnabas. Soweit die Heiligenlegende. Und trotzdem hat diese Legende einen Reflex von historischer Wahrheit. Schauen wir uns mal an drei ausgewählten Stellen Barnabas in der Schrift an. Was bewirkt Gnade im Leben? In der Apostelgeschichte heißt es, zur Gemeinde gehörte auch der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt der Tröster. Josef verkaufte seinen Acker und gab das Geld den Aposteln. Josef, der nun später Barnabas genannt wird, verkauft einen Acker. Der Beitrag war für die verarmten Witwen in der Gemeinde. Aber einen Acker zu verkaufen war im damaligen Israel ein Skandal. Das Land gehörte Gott, das Land gehörte deinen Nachfahren. Man verkaufte kein Land. Der Acker war deine Ernte, deine Lebensversicherung, dass du nächstes Jahr was zu essen hast. Man verkaufte keinen Acker. Das war ein unglaublich großzügiges Geschenk. Und Gnade macht großzügig. Und ich glaube, das hat man an ihm gesehen. Dieser Mann war großzügig. Sogar über die Konventionen der damaligen Zeit hinaus. Und er tat das, was man auf jeden Fall nicht hat. Gnade überwindet auch soziale und kulturelle Grenzen. Und weil er so ein geachteter Mensch war, hat er auch Neider. Und in der Gemeinde gab es auch noch zwei, die wollten gerne ein bisschen Glanz, der auf Barnabas war, auch auf ihn, auf sie fiel. Und die hießen Ananias und Sapphira. Und die verkauften auch einen Acker, behielten aber einen großen Teil für sich, wollten aber gerne gut dastehen. Und die Geschichte ging leider schlecht aus. Die Bibel sagt, wenn die Gnade Gottes durchgedrungen ist, dann wird ein Mensch gnädig. Wir haben einen Ältesten bei uns in der Gemeinde gehabt, den wir dann auch als Pastor fürs Innere eingestellt haben, weil er ein Mann der Gnade war. In allem, was er getan hat. Wir haben gesagt, du bist der Mann, dem wir gerne unsere Kinder anvertrauen würden. Du bist derjenige, den diese Gemeinde braucht. Und dann sagt er, naja, wenn ihr wollt, ich bin eigentlich Banker. Und dann sagt er, ich habe so viel Geld, ich kann die nächsten anderthalb Jahre umsonst arbeiten. Aber das war seine Abfindung. Und die hat er komplett einfach eingebracht. Einfach, weil er, wir wollten das gar nicht, aber er war ein Mann der Gnade. Und diese Gnade hat sogar sein Portemonnaie befreit. Gnade bewirkt als ein Beispiel Großzügigkeit. Was bewirkt Gnade noch? Gnade bewirkt, dass man Gottes Handeln sieht. Als es in Antiochia eine kleine Erweckung gab, hat man überlegt, wen schicken wir hin? Wer wird in der Situation sensibel sein? Wer kann das richtige Wort zur rechten Zeit? Wer kann mit den Leuten richtig umgehen? Und was meint ihr, wen eingefallen ist, wen die Apostel hinschicken wollten? Barnabas. Und als sie Barnabas dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geist und Glaubens. Und Barnabas war derjenige, der Gott am Handeln sehen konnte. Er sah, wie Christus den Menschen Gestalt gewinnt. Als Pastor hat man auch ein unglaubliches Vorrecht. Jetzt hier sieht es mal ein bisschen anders, weil ich da die Gesichter nicht so sehe. Aber uns in der Gemeinde ist ein bisschen mehr Licht und da kann man sehen. Und ich kann das manchmal wirklich sehen, wenn Menschen kommen über ein paar Wochen und du siehst, wie der Glaube in ihnen wächst. Du siehst, wie da etwas Gestalt gewinnt. Du siehst, wie etwas aus der Depression in die Freiheit kommt. Du siehst, wie Trauer zur Freude wird. Und du siehst, wie ein leerer Sack gefüllt wird manchmal. Das Leben ist ja auch brutal. Es ist manchmal sehr hart. Und da kommen Leute mit voller Kompromisse. Und das Leben war gerade nicht ganz fair zu ihnen. Und sie hoffen, dass sie am Sonntag etwas Gnade bekommen. Ein Wort der Gnade. Eine Begegnung der Gnade. Und Das ist etwas ganz Besonderes. Seit 8 Jahren fahre ich nach Kuba. Und Kuba ist eines der faszinierenden Länder, vor allem, weil man dort mit Gemeinden zu tun hat, die dort so halb verfolgt wird, aber eben nur halb. Und dann waren wir bei einigen Missionaren eingeladen, die wir unterstützen. Wir unterstützen mit Geld, mit Lehre und vor allem mit unserer Anwesenheit, unserer Präsenz. Und dann kamen wir in das Haus des Missionars und da stand schon ein tolles Schild raus. Herzlich willkommen, unsere Gäste aus Deutschland. Dann machen wir die Tür auf, kommen dann 10 Musiker und singen uns ein Lied. Dann haben sie Kuchen gebacken. Ich weiß nicht, ob in Südamerika, wenn man da Kuchen isst, der sieht grauenhaft aus, ganz künstlich mit allen Kunstfarben zusammengemischt. Und er schmeckt auch schrecklich. Aber die waren so lieb, dass ich ihn sogar gegessen habe. Ja? Und dann habe ich gesehen, wie diese Familie miteinander umgegangen ist. Die haben guten Körperkontakt gehabt, die haben ständig sich aneinander gesucht. Und das ging so 2-3 Tage lang. Und zwar die gesamte Familie. Männer und Mann und Frau, Kinder genauso. Und ich dachte, das haben die einstudiert. Weil sie was von uns wollen. Aber nach 3 Tagen habe ich gemerkt, die waren so. Die waren so voller Liebe zueinander. Die waren so voller Gnade im Umgang miteinander. Und dann habe ich verstanden, warum dieser Mann schon 10 Gemeinden gegründet hatte. Weil wenn man ihn angesehen hat, sah man die Gnade Gottes. So, wenn ich euren Pastor angucke, was sehe ich da? Ah, da sieht man Gnade Gottes. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen genauer hingucken, wenn es um mich geht. Aber wir können das sehen. Und ein Barnabas ist jemand, der sieht die Gnade Gottes im Leben von Menschen. Dann gibt es andere, die sehen immer nur, was hat der heute wieder falsch gemacht? Wir sehen, was wir sehen wollen. In der Computersprache kennt ihr das. What you see is what you get. Was du siehst auf dem Bildschirm, wirst du bekommen auf dem Drucker. Was du siehst im Leben eines Menschen, wirst du auch in seinem Leben bekommen. Kannst du Gnade sehen? Wird auch Gnade wachsen. Was bewirkt Gnade? Gnade überwindet Furcht. Barnabas bekommt es in seiner nächsten, man könnte fast sagen, er geht von Level zu Level. Und der nächste Level ist Furcht. Es gibt so einen Satz, der heißt, auf jedem Level sitzt ein Devil. Und das bedeutet, dass wir in der Gnade auch wachsen können. Und manche wachsen nicht. Bei manchen ist die Gnade vergeblich. Umsonst. Aufs Boden gekippt. Aber Gnade ist gekommen, damit wir gnädig werden. Und damit Gnade die Gesellschaft prägt. Barnabas bekommt es mit dem schlimmsten Feind der Jerusalemer Gemeinde zu tun. Der Mann, mit dem er zu tun bekommt, ist ein Mörder unschuldiger Christen. Ein Mann, der sich gefreut hat, wenn Christen gesteinigt werden. Ein Mann, der voller Hass war. Ein Mann, der Frauen ins Gefängnis geworfen hat, Kinder in die Sklaverei verkauft hat. Ein Mann, der Großinquisitor der jüdischen christlichen Gemeinde war. Und der Kerl wird einfach Christ. Er heißt Saulus. Und dann kam er in die Gemeinde. Der Großinquisitor. Und sagte ich, hallo, ich habe mich bekehrt. Und alle machten einen Bogen um ihn. Niemand glaubte ihm. Die Bibel sagt, nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen. Und es gelang ihm nicht. Alle hatten Angst vor ihm, weil sie ihm nicht glauben konnten, dass er sich wirklich zu Jesus bekannte. Und dann heißt es in der Bibel, und dann irgendwann, endlich, nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag Jesu die rettende Botschaft verkündigt hatte. Nun wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Wir müssen uns das sehr bildlich, plastisch vorstellen. Und ich kann mir das richtig hören. Ich kann das richtig hören, wie die Leute sagten, dieser Mann hat dafür gesorgt, dass meine Frau gesteinigt wurde. Dieser Mann hat meine Familie zerstört. Wegen diesem Mann haben sich meine Eltern umgebracht. Wegen diesem Mann habe ich fast meinen Glauben verloren. Mein Geld. Mein Acker. Und niemand gab ihm eine Chance. Weder Petrus, noch irgendeiner der anderen Apostel wird berichtet, traute sich. Nur einer gab ihm eine Chance. Barnabas. Er holt Paulus aus dem Rand in die Mitte. Er hilft ihm, seinen Platz zu finden, Anerkennung zu finden. Und er hat wahrscheinlich ganz viele Gespräche geführt und Dramen gehört. Aber es gelingt Barnabas, die Furcht der anderen zu überwinden. Warum? Weil er Gnade auf ihm war und weil er an Paulus gesehen hat, dass die Gnade Gottes auf ihm war. Er konnte in Paulus das sehen, was Paulus werden würde. Das bewirkt Gnade. Gnade bewirkt, dass das Umfeld gnädig wird. Zeig mir einen Menschen, zeig mir sein Zuhause, zeig mir einen Leiter in seinem Umfeld und du siehst, was seine Grundwirkungen sind. Völlig egal, was er sagt. Schau einfach an, wie sich sein Umfeld entwickelt. Gnade überwindet die Furcht. Jesus sagt, siehe, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Das ist Gnade. Ich war im Laufe der Zeit, bin 20 Jahre, habe ich als Pastor gearbeitet, verschiedenste Gemeinden gegründet und war in sehr vielen unterschiedlichen tollen Teams gewesen, die eine wunderbare Arbeit gemacht hat, eine starke Hingabe arbeiten. Ihr kennt das, Teams gehen, bevor sie erfolgreich sind, durch vier Phasen. Warming, warm werden, kennenlernen, Storming, sich zusammenraufen, Norming, seinen Platz finden, Performing, Leistung bringen. Manchmal aber verändert sich irgendwann ein Team und bringt nicht mehr so viel Performing-Leistung und dann passiert irgendwann nur noch Storming und dann lösen sich Teams auf. Als ich darüber nachdachte, warum das so oft vorkommt, entdeckte ich ein Muster, ein Gnadenkiller. Wenn ein Team nicht mehr rund läuft, was ist da passiert? Da hat irgendjemand den anderen die Kreditlinie des Vertrauens gekündigt. Man entzieht dem anderen sozusagen das Wohlwollen. Man gibt ihm keine Chance und damit keine Gnade mehr. Das Kündigen der finanziellen Kreditlinie führte in der Weltwirtschaftskrise zum Zusammenbruch der systemrelevanten Banken. Aber das Kündigen des systemrelevanten Vertrauens führt immer zum Zusammenbruch des Teams, von Beziehungen, Ehen, Gemeinden. Welche Rolle spielen wir in dem Team, in dem du gerade bist? Bist du ein Gnadenkiller oder ein Gnadenbringer? Wenn du in keinem Team bist, ist die Frage, warum? Ist da so wenig Gnade, dass du nichts zum Weitergeben hast? Jeder von uns ist dazu berufen, der Gnade empfangen hat, diese Gnade weiterzugeben, damit sie eine Wirkung hat. Was bewirkt Gnade? Gnade macht gnädig. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort Gottes, das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemand mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern und Paulus an Silas. Was war passiert? Barnabas wird von Apostelgeschichte 4 bis 15 als den Mentor, als der Mentor vorgestellt, der Paulus langsam aufbaut. Sie bilden ein absolutes Dreamteam. Sie hatten Top-Mitarbeiter hervorgebracht, unter anderem Johannes Markus. Und der hat einmal das Team verlassen. Und Paulus sagt, hat uns verlassen, vorbei. Barnabas aber will ihm eine neue Chance geben, weil Barnabas auch die Gnade Gottes in Johannes Markus sehen kann. Und Paulus geht nach dem Prinzip der Gerechtigkeit. Der hat nicht gerecht gehandelt und deswegen ist es zu Ende. Und beide suchen neue Mitarbeiter, wobei beide natürlich später auch wieder im Segen arbeiten. Aber Paulus sagt, das Gesetz von Saat und Ernte, das ist, was du Input gleich Output. Du hast uns verlassen, also hast du keinen Anspruch mehr. Die Konsequenz muss er selbst tragen. Und Barnabas aber handelt nicht nach dem Prinzip der Gerechtigkeit, sondern nach dem Wesen der Gnade. Er hält an Johannes fest, wie er vorher an Paulus auch festgehalten hat. Er gibt ihm eine neue Chance. Warum? Weil er jetzt eine neue Chance braucht. Gnade ist nicht nur etwas Einmaliges. Ich habe dir doch gesagt, dass ich gnädig bin. Wie oft müssen wir das hören, bis wir es verstehen, erfahren, glauben? Wie oft haben wir es hören müssen? Und er brauchte neue Gnade. Ich arbeite seit 1,5 Jahren, habe ich gesagt, als Gemeindeberater. In einer Gemeinde war ein Pastor, der keine Power mehr hatte. Er hatte so eine Art Burning Out, allerdings ganz unbekannt. Es war ihm, war der Gemeinde nicht bekannt. Aber er hatte gemerkt, er hatte nichts mehr zu sagen. Dann lud er sich einige Predigten eines bekannten Predigers herunter aus dem Netz und hat sie dann 1:1 gehalten. Einem Zuhörer kamen die Predigten bekannt vor. Er googelte ein paar Begriffe und wurde fündig. Dann teilte er diesen Befund ein paar kritischen Mitgliedern mit. Die fühlten sich betrogen und was taten sie? Sie kündigten dem Pastor die Kreditlinie, weil sie fühlten sich auch von ihm betrogen. Da habe ich mir die Frage gestellt, warum hat der Pastor nicht mit seinen Ältesten, mit den Verantwortlichen gesprochen und gesagt, ich habe im Moment nicht viel zu sagen. Ich predige sogar schon mit den Worten anderer. Was soll ich tun? Ich vermute, dass er das nicht getan hat, weil er sich nicht sicher war, ob er gnädig behandelt wird. Warum spricht man in der Beziehung manchmal nicht miteinander, wie es einem wirklich geht in der Ehe? Oder dass man vielleicht etwas getan hat, was kritisch ist? Warum sagen wir bestimmte Dinge so oft nicht, die uns vielleicht schaden könnten? Weil wir nicht wissen, ob der andere uns gnädig ist. Warum brauchte der jüngere und der ältere Sohn so einen, im Gleichnis von Lukas 15, so einen langen Anlauf, um nach Hause zu kommen, weil sie nicht sicher waren, ob der Vater gnädig ist? Gnade macht Menschen zu gnädigen Menschen. Und wer keine Gnade hat, ist im ganzen Wesen immer unsicher, muss kontrollieren, muss alles im Griff haben, kann nicht loslassen. Gnade macht souverän. Und ich riet ihn dann, aus diesem Kreis auszubrechen, weil es sowieso schon einige wussten, dass er das lieber der ganzen Gemeinde sagt, wie es ihm gegangen ist. Und er hat es dann gesagt. Und die Wirkung war, dass er Gnade fand vor den Augen der Gemeinde. Und im Gegenteil, dass sie sagten, toll, das ist authentisch. Wir brauchen Gnade und nicht nur Gerechtigkeit. Letzte Woche war in der Zeit das Bild eines nordafrikanischen Flüchtlings. Der wurde von der italienischen Küstenwache festgenommen und wird jetzt in sein Heimatland abgeschoben. Mir ist nicht klar, aus welchem Land er jetzt kommt. Vielleicht kommt er aus Eritrea, vielleicht Äthiopien, wo er nicht ganz so aussieht. Und da werden unglaublich viele Christen verfolgt, massakriert. Und die einen Höllentrip haben, um an die Grenze überhaupt anzukommen. Und viele kommen um. Und dann sieht man auf diesem Bild, wie dieser Flüchtling ganz leicht die Hand des Offiziers, der natürlich Handschuhe anhat, um nicht irgendwie berührt oder infiziert zu werden, wie er weint und um Gnade bittet. Man kann es richtig sehen. Und an der Handhaltung dieses Flüchtlings sieht man, dass er aus einem Land kommt, wo man Höhergestellte um Gnade und Gunst bittet. Das ist eine typische Handhaltung in bestimmten afrikanischen Ländern, die nicht fest ist, sondern einfach bittend, flehend, gnädig zu sein. In dem Land, aus dem er kommt, gilt nicht das demokratische Gerechtigkeitsprinzip, sondern nur die wandelbare Gnade von Menschen, die Macht besitzen. Der italienische Offizier aber sitzt in einem Dilemma. Selbst wenn er wollte, könnte er der Bitte des Flüchtlings nicht entsprechen. Er ist Vertreter des Rechtsstaates und muss nach dem Gesetz handeln. Aber als Privatperson kann ich sagen, ich will eine Organisation gründen, die sich um diese Menschen kümmert. Und die sind mir nicht egal. Jesus hat gesagt, ich bin ein Flüchtling und du hast mir geholfen. Ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben. Als ich vor anderthalb Jahren als Pastor aufgehört habe, da bekommt man ganz viele gute Worte, manche und manche erst, die von denen, die es gar nie gesagt haben, aber ganz, ganz viele. Alle in ein paar Tagen. Aber das wichtigste Wort war, da kam eine Frau in mein Büro und sagte zu mir, setz dich. Und ich setzte mich. Und dann sagte sie, hör zu. Und ich hörte zu. Und dann sagte sie zu mir etwas, was ich nie vergessen werde. Ich war verwirrt und du hast mir Ordnung gegeben. Ich war krank und du hast mich gesund gemacht. Ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben. Ich war durstig, du hast mir zu trinken gegeben. Ich war am Ende und du hast mich wieder aufgebaut. Und als sie diese Worte sagte, heulte ich echt wie ein Schlosshund, werde ich nie vergessen, weil ich dachte, das hoffe ich, dass Jesus das mal am Ende der Zeit zu mir sagen wird. Und da habe ich begriffen, auch in meinem Leben war Gnade. Denn diese Frau hat etwas erlebt, was ihre ganze Geschichte auch verändert hat. Gnade bewirkt etwas, was sogar eine Bedeutung für die Ewigkeit hat. Wenn das heißt, dass nicht nur ein Glas Wasser umsonst ist, was wird dann unser gnädiges Handeln für eine Bedeutung haben, jetzt, in dieser Zeit, in dieser Stadt und sogar vor Jesus? Nichts ist vergessen. Gnade hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Der Rechtsstaat muss nach dem Prinzip der Gerechtigkeit handeln. Der Staat kann nicht zwischen Gerechtigkeit und Gnade wählen. Aber Gott kann es und wir können Gnade vor Recht handeln. Gnade kann auf Gerechtigkeit verzichten, während der Staat das natürlich nicht kann. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich bin kriminell geworden, dann kann ich sagen, ich werde dir mit Gottes Hilfe vergeben. Aber trotzdem werden wir gemeinsam jetzt zum Staat gehen. Und er wird, weil hier das Prinzip der Gerechtigkeit gilt, und vor Gott und Menschen muss das andere Prinzip gelten. Einfach, dass wir das nochmal haben. Warum ist es wichtig? Gnade ist ein theologischer und ein juristischer Begriff, der bei den einen Freude, bei den anderen Entsetzen auslöst. Für die einen ist Gnade ein Machtinstrument. Der unterlegene Gegner einer mittelalterlichen Schlacht lieferte sich dem Sieger auf Gnade oder Ungnade aus. Gnade ist ein Begriff, der in absolutistischen Zeiten entstanden ist. Er bezeichnet eigentlich das unberechenbare Handeln eines Höhergestellten, eines Herrschers, dessen Wohlwollen man auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Früher gab es ja die Anrede, gnädiger Herr, gnädige Fräulein. Warum? Ja, weil die meistens nicht so gnädig waren. Und man hoffte, dass da ein bisschen Reflex von dem ist, was sie eigentlich sein sollten. Gnade, weil es kommt noch aus der letzten Zeit, weil sie von Gottes Gnade adlig waren, wurden sie eben als gnädig bezeichnet. Und die launenhafte Gnade war ein Abziehbild dieser Phase. Mit der Abschaffung aber der gnädigen Herrschaft war man nicht mehr auf Gnade angewiesen. Und das ist auch gut so. Deswegen haben wir heute im demokratischen Rechtssystem, haben sogar Frauen dürfen wählen bei uns. Das heißt, die sind richtige Menschen. Und noch ein bisschen früher durften die normalen Menschen, die keine Herren waren, auch nicht wählen. Ne? Sondern nur ein paar Fürsten, die hatten dann 100 Stimmen und ab und zu hatten die Bürger ein oder zwei. Und da war das Zeitalter der Gnade, der wandelbaren Gnade. Jetzt haben wir das Zeitalter der Gerechtigkeit, ein Mann, eine Frau, eine Stimme. Deswegen sollten wir auch wählen gehen. Und es ist gut, dass wir heute keine Fürsten, Bischöfe mehr um wandelbare Gnade bitten müssen. Und das ist gut in Bezug auf Menschen. Aber in Bezug auf Gott sieht die Sache einfach anders aus. In Bezug auf Gott stehen sich keine Ebenbürtigen gegenüber. In Bezug auf Gott sind wir nicht Freunde oder Gegner, keine Kumpel oder Verwandten. In Bezug auf Gott gibt es nichts zu fordern, keine Rechtsansprüche. In Bezug auf Gott steht der Schöpfer dem Geschöpf gegenüber, der Heilige vor dem Unheiligen, der Herr des Kosmos auf den Bewohner eines schrumpeligen Planeten. Wir ahnen, in Bezug auf Gott und uns geht es um Gnade, um Gottes Gnade. Die Bibel sagt, dass das Wesen Gottes Gnade ist, unverdiente Zuwendung. Weil gnädig zu sein seinem Wesen entspricht und auch seinen Taten. Und wir müssen ihn noch nicht mal bitten, gnädig zu sein. Gott sei mir gnädig. Was heißt das eigentlich? Dass ich nicht sicher bin, ob Gott mir gnädig ist. Dass ich denke, vielleicht ist er wirklich wandelbar. Dem einen ist er gnädig, dem anderen nicht. Das Wesen Gottes ist es, gnädig zu sein. Und deswegen können wir auch sagen, Herr, du bist gnädig und barmherzig und von großer Güte. Ich brauche Gott nicht, um Gnade zu bitten, weil er gnädig ist. Und in Christus ist das ganz deutlich geworden. Gott tritt uns nicht als Richter gegenüber, wenn wir Christi Gnade angenommen haben. Wenn wir sagen, Herr, ich brauche Gnade von dir, weil ich tue viele Dinge nicht und erlasse sie. Und wenn es nur auf meine Gerechtigkeit ankommt, dann werde ich irgendwann schlechte Karten haben. Derjenige aber, der sagt, ich brauche keine Gnade, der wird Gott dann nur in seiner Gerechtigkeit begegnen, als Richter. Und dann wird nach den Taten abgerechnet. Gnade bedeutet, dass Gott mir in seiner ganzen Zuwendung begegnet. Gnade muss man aber auch in ein Bild malen können. Ich habe so ein paar Lieblingsprediger, der eine ist Tony Campolo und ein anderer, der leider kürzlich verstorben ist, ist Mike Iaconelli. Kennt ihn jemand? Ein paar haben schon mal Dings. Mike Iaconelli ist so der Antipastor. Er sagt, ich bin der Pastor der schnellst schrumpfenden Gemeinde der Stadt. Ich bin der Pastor, in deren Gemeinde gar nichts funktioniert. Ich bin der Pastor, der auch kein Geld bekommt dafür, dass er was macht, ja? Und ich bin derjenige, der in jeden Fettnapf tritt, der so rumliegt, ja? Würdet ihr gerne so einen Pastor haben? Mike Iaconelli erzählt, dass Lukas 15, das Gleichnis vom Vater, ein Beispiel für Gnade ist. Warum? Weil er eine Party für Versager feiert. Wann kriegen wir Feiern, wenn wir was geschafft haben? Ein Jubiläum, ein Abschluss, irgendwas Gutes gemacht. Oder hier vorne war so ein Search-Programm gewesen. Ich kenne das nur aus Matrix. Ich weiß gar nicht, was ihr da so gemacht habt. Und da hat er jetzt einen Blumenstrauß dafür gekriegt mit seiner Frau. Also er hat etwas Gutes gebracht und dafür hat er was bekommen. Habt ihr schon mal jemand gehabt, der irgendwie so richtig daneben getappt hat? Und irgendwas richtig versemmelt habt und dafür seid ihr hingegangen und sagt, hey, super gemacht. Kannst du das nicht nochmal machen? Das Gleichnis in Lukas 15 feiert eine Party für Menschen, die es nötig haben, weil sie ganz unten sind. Wir feiern Partys für Menschen, die es nicht nötig haben. Wenn die beiden, ich kenne sie jetzt nicht, deswegen kann ich über sie reden, was immer, ihr kennt sie, ja? Wenn das Ding gut gelaufen ist, dann gehst du nach Hause als Leiter und sagst, oh, Gott war groß und Gottes Gnade war nicht umsonst gewesen, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und das bringt dir was. Das tut dir auch schon gut. Aber wenn das ganze Ding den Bach runtergegangen wäre, hätte er dann auch einen Blumenschaus gekriegt? Der Vater im Gleichnis handelt nicht nach dem Prinzip der Gerechtigkeit, sondern der Gnade. Die Geschichte von Mike Iaconelli, so Richtung Schluss. Der arbeitslose Greg und seine Freundin Diana lebten schon eine Zeit lang zusammen, als Diana schwanger wurde. Sie beschlossen, das wenige Geld, das sie für die Hochzeit ausgegeben hätten, für ihr Baby zu sparen. Sie entschieden sich für die schmucklose Trauung in einem unpersönlichen Büro eines Friedensrichters, also Standesamt. Mein Sohn war der einzige Trauzeuge. Ein paar Wochen später unterhielten sich mein Sohn und seine Freundin über Gregs Hochzeit. Das hatte nichts mit einer Hochzeit zu tun, sagte mein Sohn, unpersönlich traurig. Und beide waren sich einig, dass keine Hochzeit so geschäftsmäßig abgewickelt werden sollte. Keine Hochzeit sollte zu einer unpersönlichen, amtlichen Formalität verkommen. Keine Hochzeit sollte ohne die Unterstützung und Teilnahme von Angehörigen und Freunden stattfinden. Und mein Sohn und seine Freundin schauten einander an und sagten, wir machen für sie eine Überraschungshochzeitsfeier. Sobald sie die Worte ausgesprochen hatten, wussten sie, was zu tun war. Termin festgelegt, Familien, beide wurden informiert. Zur allgemeinen Überraschung erklärten sich alle bereit, auf eigene Kosten zu kommen. 70 Leute nahmen diese einmalige Einladung an. Um sicherzugehen, dass Greg und Diana zu ihrer Hochzeitsfeier auch erschienen, luden mein Sohn und seine Freundin die beiden zum Essen ein. Und als das Paar eintraf, entführte eine Gruppe der Freundin Diana. Greg wurde von seinen Freunden entführt. Sie holten die Junggesellenparty nach, die es nie gegeben hatte. Als die Frischvermählten später an diesem Abend wieder zusammenkamen, dachten beide, die Überraschung sei vorbei. Man kann sich ihren freudigen Schrecken vorstellen, als sie in das Haus meines Sohnes traten, wo 70 Verwandte und Freunde sie mit dem Ruf Überraschung begrüßten. Im Garten wartete der Pastor, um die kirchliche Trauung vorzunehmen. Und Greg und Diana gaben sich ihr Eheversprechen. Danach kamen alle Verwandten und Freunde auf sie zu, umarmten sie und flüsterten ihnen einen Segensspruch ins Ohr. Und ihre Eltern versprachen, die beiden zu unterstützen, und kein Auge blieb trocken. Und während der gesamten Feier spürte man die Gnade Gottes. Machen wir uns also nichts vor. Jeder von uns kommt irgendwann mal in seinem Leben an einen Punkt, wo er Gnade braucht. Wir versuchen meistens, das nicht zu brauchen, weil wir denken, wenn ich richtig handle, dann kriege ich auch immer das Richtige. Aber das Leben ist auch nicht immer fair. Und du bist auch nicht immer fair. Wir werden, ohne dass wir Gnade empfangen, nicht gnädig werden. Die Bibel sagt, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das ist Gerechtigkeit. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus gegeben. Und Jesus Christus aufzunehmen, bedeutet, Gnade zu empfangen. Und das zu tun, was er gesagt hat, bedeutet, gnädig zu werden. Nicht im Sinne der Herablassung, sondern im Sinne dessen, dass das Wesen Christus ähnlicher wird. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Es gibt ein berühmtes Lied, was überall gespielt wird. Amazing Grace. In allen Versionen. In schönen und nicht ganz so schönen. Weniger bekannt ist die Geschichte, die hinter diesem Lied steht. John Newton war im 18. Jahrhundert geboren worden. Und dieses Lied, das er geschrieben hat, ist eigentlich reiner Lobpreis. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade, wie schön der Klang, der mich, ein menschliches Wrack, gerettet hat. Ich war einst verloren, nun bin ich gefunden, war blind, nun kann ich sehen. John Newton war aus der amerikanischen Armee desertiert und geriet auf verschlungenen Pfaden nach Afrika, wo er versklavt wurde. Und dann lebte er einige Jahre als Sklave, bis er sich befreite. Und was tat er dann? Er wurde selber zum Sklavenhändler. Er kommandierte 6 Jahre lang ein Schiff, ähnlich wie die berühmte Amistad, Sklaven aus Afrika in die Südstaaten von Amerika. Und John Newton kam zum Glauben, als er das Buch Nachfolge von Thomas von Kempis las und wurde später Pastor. Auf seinem Grabstein steht, hier liegt ein Mensch, der zu nichts Nutze war. Nun aber durch die Gnade Gottes etwas amazing erlebt hat. Das ist die Erfahrung der Gnade. Es war die Gnade, die mich Ehrfurcht lehrte. Und Gnade hat mir die Furcht genommen. Wie kostbar war mir diese Gnade erschienen in der Stunde, in der ich zum Glauben kam. Und das ganze Leben, das er noch hatte, setzte er sich für die Abschaffung der Sklaverei ein in Amerika. Seine Bekehrung war eine Bekehrung der Gnade, dass er etwas vergeben bekommt, was er Hunderten und Tausenden von Menschen angetan hat, Versklavung, Tod und was noch alles. Aber er begriff, dass Gnade in seinem Leben etwas wieder gut macht, etwas heilt, etwas zudeckt. Und er war einer der Vorreiter der Abolitisten, die Sklaverei abschafften. Auf der setzte sich persönlich, politisch und gesellschaftlich dafür ein. Gnade geschieht, wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen und wenn wir zulassen, dass er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und wenn wir dann gnädig handeln, werden wir sehen, wie Gottes Gnade auf Menschen ist. In der Apostelgeschichte tritt Barnabas mit Kapitel 15 ab und tritt zurück. Der Erste wird zum Zweiten. Paulus wird der Erste. Und er wird der bekanntere werden. Aber Paulus wäre nie etwas ohne Barnabas gewesen, der Sohn der Gnade. Und dieser Paulus sagt am Ende seines Lebens, Gottes Gnade gegen mich war nicht vergeblich gewesen. Amen. Vater im Himmel, und wir wollen das gerne auch am Ende unseres Lebens sagen, dass deine Gnade uns gegenüber nicht vergeblich war, nicht umsonst, sondern deine Gnade hat uns gnädig gemacht. Und wir haben Gnade in unser Umfeld gebracht. Wir haben Gnade in unsere Gesellschaft gebracht. Und wir sind Gnadenbringer dort, wo wir sind. Einfach, weil du so viel Raum in uns hast. Und weil du so viel Heil in uns bewirkt hast. Und ich möchte jetzt für diejenigen bitten, die vielleicht nicht so viel Gnade und Heil erfahren haben, dass du das ihnen neu schenkst. Durch deine Souveränität, durch Begegnung der Gnade, durch heilende Umgebung und dadurch, dass wir selber anfangen, gnädig zu handeln und damit diese Welt verwandeln und verwandelt werden selber in dein Bild. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gnade bedeutet, dass ihr jetzt die Theorie gehört habt. Das war nur die Theorie. Wo ist die Praxis? Wenn ihr da rausgeht. Wenn ihr nach dem Gottesdienst mit jemand freundlich redet. Wenn ihr in dieser Woche gnädig und die Erfahrung von Gnade in eurer Schule, Arbeitsplatz und Familie habt und Gesellschaft. Dann hat diese Predigt eine Bedeutung. Dann war sie nicht vergeblich. Und deswegen möchte ich nochmal beten, bitte euch aufzustehen. Ihr durftet jetzt bequem die ganze Zeit in den Sesseln sitzen. Und jetzt wird's unbequem, denn ihr sollt jetzt Gnadenbringer sein in dieser Welt. Wollt ihr das? Das klingt mehr nach Beileid, nicht nach Zustimmung. Wollt ihr Gnadenbringer sein? Dann gnade euch Gott. Nein, dann brauchen wir Gottes Gnade. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für die City Church. Dank dir für wunderbare, junge, mittelalterliche und etwas gereiftere Menschen. Dank dir für die Kinder, die eben gekommen sind. Und ich bitte dich, dass die Gnade Christi, die höher ist als alle Vernunft, tiefer ist als unsere Verwundungen und höher als alle unsere Erfahrungen, dass sie uns durch und durch erfüllt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.